Herzlich willkommen zum Podcast Fenster zum Leben mit Harald von Kompass GbR. Ich freue mich, dass du lebst und dass du heute lebst und es ist nicht selbstverständlich. Und du kannst dieses Leben nutzen. Es ist deine Chance. Es ist deine Möglichkeit, etwas daraus zu machen. Bevor wir heute mit einem nicht so schönen Thema anfangen, da geht es ja um toxische Beziehungen. Vorab einen Text, den ich vor 2 Tagen gelesen habe. Da heißt es, wer mit sich selbst in Frieden lebt, kommt nie in die Versuchung, anderen den Krieg zu erklären. Ich wiederhole das nochmal. Wer mit sich selbst in Frieden lebt, kommt nie in die Versuchung, anderen den Krieg zu erklären. Ich denke, dieser Satz ist selbsterklärend. Der Begriff toxische Beziehungen, den erleben wir heute in vielfacher Art und Weise. Es gibt sowohl toxische Mütter wie toxische Väter. Es gibt toxische Ehemänner und toxische Ehefrauen. Es gibt, ja, in Betrieben erfolgreiche, meistens sind diese Menschen sogar in irgendeiner Form erfolgreich, weil sie, ja, eine gewisse Ausstrahlung haben. Dass diese Ausstrahlung aber eben als toxisch bezeichnet wird oder als narzisstisch, das haben leider viel zu viele Menschen erleben müssen. Ich fange einfach mal an mit den Gedanken, die mir dazu eingefallen sind und mit dem Beispiel einer Erfahrung. Es ist nicht nur eine, aber eine, die mir besonders hängen geblieben ist, die ich versuchen möchte, daran deutlich zu machen, dass das keine harmlosen Dinge sind. Vor mir sitzt Ingeborg, Name geändert. Sie ist Mitte 40, seit 20 Jahren mit Peter verheiratet. Sie ist, Zitat, mit meiner Kraft am Ende fühlt sich hilf- und wertlos. Mein ursprüngliches Vertrauen in mich selbst und meine ganzen Fähigkeiten, die Herausforderungen meines Lebens selbstwirksam zu meistern, habe ich verloren. Sie sind weg. Einst war ich sehr selbstbewusst und fröhlich, kontaktfreudig, hatte viele Interessen und Freude am Leben. Ich war beliebt bei Freunden und Arbeitskollegen. Heute kenne ich mich selbst nicht mehr. Sie beschreibt ihr Empfinden, ich spüre mich nicht mehr. Die Ingeborg von früher hat sich immer mehr aufgelöst. Sie ist nahezu unauffindbar. Ich habe Angst, wie ausgelöscht zu sein, wie nur noch ein Schatten meiner selbst. Erkenne mich im Spiegel, den ich schon lange meide, nicht mehr. Meine Fragen, die ich ihr stellte, ergaben dazu noch, der Freundeskreis und die Interessen, die Ingeborg erfüllt und leidenschaftlich belebt hatten, waren von Peter ständig kritisiert, negativ bewertet, nach seinen Launen lächerlich gemacht und mit der Zeit zerstört wurden. Manche, die vielleicht in solchen Kreisen selber leben müssen, kennen das. Peter gab ihr stattdessen vor, was und wer in seinen Augen wichtig und richtig war. Immer mit der unterschwelligen Botschaft, sich doch ihm anzupassen, und er gab ihr unmissverständlich zu verstehen, dass er doch genau wisse, was gut für sie sei, denn er wolle doch schließlich nur ihr Bestes. Da haben wir es wieder, das Beste für den anderen zu verstehen. Und dann kommt noch der Werbesatz, sie könne ihm doch vertrauen. Wenn Peter um ihre Zustimmung warb, konnte er unglaublich charmant und verständnisvoll sein. Auch eine Eigenschaft von Narzissten. Aber ein Nein konnte er nicht akzeptieren. An allem, was sie machte, ob Haushalt, Beruf oder Garten, im Urlaub oder bei den Einladungen, korrigierte Peter sie, und er machte das sehr subtil und machte ihr Vorgaben, wie wenn sie noch ein kleines Kind sei. Und so verlor Ingeborg Stück für Stück ihre Selbstachtung. Sie wurde regelrecht vernichtet. Ingeborg bevorzugt normalerweise Harmonie, findet Auseinandersetzungen schrecklich und um seine Zornesausbrüche zu vermeiden, passte sie sich zunehmend seinen Vorstellungen an. Bei allem, was sie plante, mit wem sie sich treffen wollte, überlegte Ingeborg stets als erstes, ob Peter das wohl gutheißen würde. Ergaben ihre Gedanken, dass dies wohl nur wieder erneuten Streit hervorrufen würde, unterließ sie das Vorhaben. Die logische Folge, ihr Leben verlor an Dynamik und Freude, wurde farblos, sie verlor sich selbst, ihre Gefühle wagte sie wegen Peters hässlichen Reaktion nicht mehr auszudrücken. Sie lernte also schnell, dass es einfacher war, ihre Gefühle zu unterdrücken. Mittlerweile war es soweit, wenn sie weinen musste, ging sie ins Gartenhaus, weil da kam Peter nie hin, denn er hasste es, sich schmutzig zu machen. So wurden Garten und Gartenhaus ihr einziger Zufluchtsort, wo sie all dem entfliehen konnte. Tief in ihrem Inneren, wenn Depressionen sie überfielen, schwor sie sich selbst ständig wie eine Zauberformel, eines Tages wird der Tag kommen, wo sie Peter endlich sagen hören wird, wie bedeutsam sie doch für ihn sei und dass er froh sei, dass er sie als seine Frau besitze. Sie müsse wahrscheinlich nur ein wenig Geduld mit ihm haben, da er in seinem Beruf auch ständig großen Anforderungen ausgesetzt sei. Sie müsse sich einfach noch mehr anstrengen, um es ihm recht zu machen. Kinder wollte Peter nicht, sie wären immer zu laut, würden alles nur schmutzig machen. Ingeborg hätte schon gerne Kinder gehabt, entschied sich aber um Peters Willen, dass er sicherlich recht habe, und so lernte sie, auch darauf zu verzichten. Während sie das alles so erzählte, wurde ihr plötzlich klar, sie hatte sich und alles, was sie zu dem besonderen Menschen, der sie einmal war, verloren. Gedanken über Suizid als mögliche Lösung nahmen in ihr Gestalt an. In diesem Stadium, Gott sei Dank noch rechtzeitig, über einen Bekannten lernte sie meinen Kontakt kennen, rief sie mich an und 3 Tage später saßen wir zusammen. Sie schilderte mir ihre Geschichte und wollte verstehen, wie denn es überhaupt möglich sein kann, dass es so weit gekommen war, wo sie jetzt ist. Sie verstand, dass sie unwissend mit Peter eine toxische Beziehung begonnen hatte. Die Muster und Methoden, mit denen Peter sie manipulierte, sie ständig kontrollierte, sie klein machte, ihre ganze Selbstachtung zerstörte, waren ihr vorher noch nie begegnet. Emotionaler Missbrauch ist das treffende Wort für Narzissmus. Und Missbrauch ist das, was man im Gehirn feststellen kann, es ist Gewalt, auch wenn es körperlich nicht zu spüren ist. Aber in unserem emotionalen System ist es festzustellen. Im Gespräch wurde ihr auch klar, dass sie zugeben musste, dass Peter keinen Zugang zu seinen Gefühlen hat. Nur im Außen lebt. Unfähig ist Ingeborg als warmherzigen, einfühlsamen Menschen in seiner Wahrnehmung zu spüren. Als sie sich bei einem Konzert kennenlernten, setzte Peter seinen ganzen Charme ein, um sie zu erobern. Dieses Wort erobern beschreibt das, was ihn und viele narzisstisch veranlagte Menschen motiviert. Denn er will und muss sich und anderen Menschen beweisen, dass er Macht über Menschen hat, um sie zu besitzen. Es muss ihm gelingen, Ingeborg zu seinem Eigentum zu machen und dass er sie bezwingen kann, damit sie für ihn in seinem Imperium nutzbar wird. Dafür bietet er ihr, überspitzt gesagt, als Gegenleistung den Aufenthalt in seinem Machtbereich an, in der Erwartung, dass sie ihn in seiner unbezwingbaren Größe auch noch dankbar bewundert. Dazu musste Peter jeden eigenen Anspruch, jeden eigenen Willen, alle persönlichen Bedürfnisse von Ingeborg vernichten und auslöschen. Ihr vorheriges Beziehungsnetz zerstörte er ganz subtil, erfolgreich durch seine ausdauernde Beharrlichkeit. Widersprüche von Ingeborg fanden bei ihm kein Gehör. Schlimmstenfalls, wenn es nicht funktionierte, machte sie einfach vor anderen lächerlich. Er operierte mit Scham, Beschämung und Demütigungen. Wenn sie ihn auf Widersprüche hinwies, log er sie an. Das können diese Menschen sehr gut. Oder aber er wechselte das Thema, das ist auch oft anzutreffen. Und bei Kritik, oh je, dann wurde er aggressiv. Nach einigen Jahren ahnte Ingeborg, dass im schlimmsten Fall Peter vielleicht auch zu gewaltfähig sein könnte. Bisher hatte er sich diesbezüglich noch unter Kontrolle. Das machte ihr Angst. Aber da vermied sie jede Auseinandersetzung. Sie flüchtete in Anpassung und Verdrängung. In der Öffentlichkeit schämte sie sich im Stillen für ihn. Wenn Peters unersättliche Gier nach Anerkennung und Aufmerksamkeit wieder mal in Prahlereien und Großmachenzucht jedes auch nur halbwegs vertretbare Maß überstieg und dass selbst geduldige Menschen sich von ihm genervt abwandten. Wenn Peter so seine Aufmerksamkeit verlor, wurde er zu einem wütenden, unausstehlichen Menschen, der alles beschimpfte, was ihm nicht huldigen wollte. Ingeborg verstand, dass jede Hoffnung, Peters Verhalten zu verstehen oder sogar noch verändern zu können, nicht nur naiv und eine Illusion war, sondern für sie vor allem auch eine Gefahr werden konnte. Ingeborg stellte sich nach 20 Jahren hoffendem Kampf schweren Herzens der Wahrheit, dass sie Peter weder helfen noch ihn auf den Weg einer Veränderung zur Heilung seiner krankhaften Persönlichkeitsstörung, denn genau das ist es, eine krankhafte Persönlichkeitsstörung, bringen könnte. Wie es Ingeborg gelang, sich selbst zu finden, alles Verlorene zurückzugewinnen, sich bewusst als einzigartige, wertvolle Persönlichkeit neu erleben, lebendig sein zu dürfen, um sich zu schützen und ihre eigenen Grenzen wiederzufinden und sie auch verteidigen und einsetzen zu können. Wir entwickelten einen imaginären sicheren Ort, so wie es in meiner Traumatherapie und wie auch bei vielen anderen, die Traumatherapie machen, zur Grundausstattung gehört. Ingeborg kreierte, denn sie kann sehr gut in Bildern denken, einige imaginäre Helfer, damit sie in schwierigen, herausfordernden Situationen nicht alleine dem ausgesetzt ist. Dies fällt ihr sehr leicht. Sie lernte Entspannungsübungen, die ihr täglich mit wenig Aufwand im Beruf und allen anderen Lebenssituationen helfen, bei sich zu bleiben, um ihre Mitte und den Zugang zu ihren Gefühlen zu erhalten. Das Lernen und Üben der Herzintelligenzmethode, die in meinen Augen eine der wirksamsten Methoden ist und die ich auch vertrete, sie dient der Stressregulation, funktionierte bei ihr in kurzer Zeit so gut, dass sie sich auch in hochstressigen Situationen handlungsfähig, das heißt kohärent, erlebt. Das bedeutet, kohärent zu sein, sie hat uneingeschränkten Zugang zu ihrem klaren Denken, bei voller Konzentration und ist selbstwirksam, handlungs- und entscheidungsfähig. Und wenn ihr eine Situation zu bedrohlich erscheint, geht sie raus. Und das hat nichts mit Feige zu tun oder Flüchten, sondern das ist mutig und das ist ein notwendiger Schutz, den sie auch braucht und viele andere Menschen auch brauchen. Während andem arbeiteten wir an der Auflösung ihrer Abhängigkeit zu Peter, die eine narzisstische Person zwangsläufig erzeugt. Das ist ein Muster wie Co-Abhängigkeit. Es dreht sich nachher alles nur noch um Peter. Sie konnte ihn loslassen, ihn in seine eigene Verantwortung entlassen und Ingeborg erlebte sich als befreit. Das war allerdings ein längerer Prozess. Und sie übte sich im Nein sagen und kann heute auch sagen, Nein sagen steht mir gut. Ich habe kein schlechtes Gewissen mehr, sagt sie, wenn ich für mich einstehe und einfach Nein sage. Neue Menschen traten so nach und nach auch wieder in ihr Leben. Sie schloss wieder behutsam und vorsichtig Freundschaften und sie lernte auf ihr Herz zu hören, um herauszufinden, wem sie vertrauen kann und wo Vorsicht und Skepsis angebracht ist. Ihre Leidenschaft für neue und bekannte kreative Gestaltungen ist wieder da. Ihr Leben bekommt Farbe, Musik und Freude. Und ganz wichtig ist, Ingeborg spürt sich selbst wieder und sie kann sich auch im Spiegel selber wiederfinden. Denn sie spürt Selbstvertrauen, erlebt, dass es Menschen gibt, denen sie vertrauen kann, die ihr tatsächlich hilfreich in vielem zur Seite stehen und die auch da sind, wenn sie sie braucht. Und ihr unbeschwertes Lachen ist zurückgekommen und es wirkt immer noch ansteckend. Sie hat verstanden, dass dies nur möglich war, nachdem sie als erste Handlung jeden Kontakt für immer endgültig abgebrochen hat. Dies ist bei narzisstischen Beziehungen der erste wichtige Punkt. Tragisch ist das, wenn Kinder in narzisstischen Familien leben, Die können ja nicht einfach gehen und sagen, ich verlasse diesen Raum und dieses System. Die brauchen ganz besonders Hilfe. Und deswegen ist es gut, wenn wir heute auf diese Dinge eine größere Aufmerksamkeit legen und da, wo es möglich ist, diesen Kindern auch Hilfe und Unterstützung anbieten. Mittlerweile ist Ingeborg selbst Expertin auf diesem Gebiet. Sie berät andere Menschen und hilft ihnen, da wo es gewünscht ist, Wege aus der scheinbaren Unentrinnbarkeit zu finden und zu gehen. Sie zeigt aber auch ehrlich auf, dass der Weg in die Freiheit meist ein mühsamer, längerer und schmerzhafter Prozess ist, bis das Heilsein erlebt wird. Bei ihrer Beschäftigung mit dieser Form der krankhaften Persönlichkeit, vor allem bei männlichen Narzissten, stieß sie bei ihren Recherchen auch auf die letzte Statistik vom Dezember 2023. Und das möchte ich auch so weitergeben, dass jeden dritten Tag in Deutschland, man bedenke, jeden dritten Tag in Deutschland, eine Frau von ihrem Mann oder dem Menschen, mit dem sie in Beziehung lebt, der seine Affekte nicht regulieren kann oder auch will, getötet wird. Ist das nicht grausam? Von daher ist die schlimme Form des Narzissmus nie zu verharmlosen. Und wenn du raus bist und dich aus den Fängen des Narzissten gelöst hast und immer noch innerlich Rachegedanken in dir spürst und sie vielleicht auch innerlich aussprichst, möchte ich dir sagen, dann bist du noch nicht vollständig befreit. Der Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Der Ablöseprozess ist noch nicht vollständig. Das heißt, um bei Peter zu bleiben, Peter wirkt immer noch im Leben, würde dann immer noch im Leben von Ingeborg wirksam sein. Das heißt, hier besteht dann noch Handlungsbedarf. Rumi, ein persischer Gelehrter, ein Mystiker aus dem 12. Jahrhundert, hat dazu folgende Beschreibung. Frei ist der, den die Beleidigungen des Menschen nicht schmerzen, und ein Held ist, wer den nicht beleidigt, der es verdient hätte. Zur Ermutigung deshalb mein Wunsch an dich. Du bist nicht wirklich allein, du kannst dir Hilfe holen. Und das ist besonders wichtig. Vor allen Dingen, wenn Kinder unter diesem Druck leiden müssen. Deswegen, tu, was du kannst, da wo du bist, mit dem, was du hast. Mach dich nicht klein, achte auf dein Herz. Lass dich vom Leben berühren. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn du auf Abonnieren klickst hier bei diesem Podcast, wirst du benachrichtigt, sobald die neue Folge auf Sendung ist. Wenn du Fragen hast, gerne per E-Mail an info@kompass-gbl.de. Und wenn du magst, hören wir uns in der nächsten Folge wieder mit dem diesmal etwas nicht so schrecklichen Thema: Mein innerer Schweinehund und seine artgerechte Haltung.